Deutschlandfunk, Andruck. Staatsratsvorsitzender der DDR und Generalsekretär der SED. Walter Ulbricht war lange Zeit der mächtigste Mann in Ostdeutschland. Mit der nach ihm benannten Gruppe Ulbricht kam er 1945 aus dem Exil, sozusagen aus dem Moskauer Kommunisten-Bootcamp nach Deutschland. Die KPD-Genossen sollten das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben in der sowjetischen Besatzungszone neu ordnen. Das geschah mit Erfolg und ist Teil von Ulbrichts Aufstieg. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hat begonnen, eine umfassende Biografie über Walter Ulbricht zu verfassen. Angefangen heißt Teil 1. Die Vorgeschichte der Gruppe Ulbricht bis zur Ankunft in Deutschland ist soeben erschienen, mit enormem 1000-Seiten-Umfang. Mein Kollege Henry Bernhard hat sich da durchgelesen. Seine Besprechung beginnt mit dem Protagonisten höchst selbst.
Nach den Erkenntnissen der Wissenschaft soll man nicht zu viel Butter essen, weil das die Arteriosklerose fördert. Das ist der Grund, warum ich nicht so viel esse, weil ich nicht nur die Adenauer-Regierung, sondern auch eigentlich andere Regierungen in Westdeutschland überleben möchte.
Es braucht nicht mal das »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten« Zitat, um Walter Ulbricht als komische Figur mit sechselnder Fistelstimme und Spitzbart zu charakterisieren. Doch dieser Mann kam mit klarem Auftrag Stalins eine Woche vor Ende des Zweiten Weltkriegs als Kopf einer Gruppe deutscher Kommunisten in Berlin an. Und er sollte bis zu seinem Sturz 25 Jahre später der mächtigste Deutsche in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR werden. Ein Herrscher von Moskaus Gnaden. Aber doch, wie der Autor der monumentalen Biografie, Ilko Sascha Kowalczuk, es formuliert,
der kommunistische Diktator in Deutschland.
Der versierte Historiker Kowalczuk macht in seinem flirrenden Vorwort sein Verständnis von Geschichtsschreibung klar. Schon hier fühlt man sich als Leser in guten Händen.
Immer wieder werde ich zeigen, wie es über Jahrzehnte zum guten Ton gehörte, Ulbrichts Biografie rückwirkend Dinge anzudichten, weil sie ihm zugetraut wurden, weil sie sein Bild noch mehr verdüsterten. Ich erfinde keinen neuen Ulbricht, aber sehr wohl konstruiere ich eine Biografie, die in ihrer jeweiligen Zeit bleibt und nicht mit Wissen hantiert, das es zu dem Zeitpunkt nicht gab.
Oft haben vom kommunistischen Glauben abgefallene Ulbricht als hölzern, bildungsfern, fantasielos, ohne Brillanz, Vitalität und Originalität beschrieben. Dem setzt Kowalczuk die Frage entgegen, warum er denn unter diesen Umständen so aufsteigen und sich lange in höchsten Machtpositionen halten konnte.
Ihn zeichneten eine hohe soziale Intelligenz und ein außerordentlich breites Wissen auch schon in jungen Jahren aus. Auch viele andere Redner waren nicht unbedingt rhetorisch herausragend. Es waren soziale Aufsteiger, die nur von jenen abwertend betrachtet wurden, die selbst nie hatten aufsteigen müssen. Es ging um Klassenkampf, um Existenz- und Überlebensfragen. Da waren jene heute allgegenwärtigen Erscheinungen wie Ironie, Sarkasmus, Zynismus keine gefragten Tugenden.
Kowalczuk gräbt tief und breit, um dem Phänomen Walter Ulbricht auf die Spur zu kommen. Geboren 1893 in Leipzig in eine sozialdemokratische Familie, lernt der bildungshungrige spätere Tischler Askese, Disziplin und Fleiß. In der Politik wie im Sport, dem er bis ins Alter regelmäßig nachging. Als politisches Erweckungserlebnis mit 13 Jahren beschrieb Ulbricht einen Auftritt August Bebels in Leipzig. Kowalczuk macht allerdings als Schlüsselerlebnis für Ulbrichts ganzes Leben die aus dessen Sicht gescheiterte Novemberrevolution 1918 aus. Nur eine kommunistische Kaderpartei und der unbedingte, rücksichtslose Wille zur Macht könnten eine künftige Revolution siegreich zum Ende führen. Wie radikal eine solche Revolution vorgehen soll, liest Ulbricht bei Lenin. Und bei Rosa Luxemburg hört er, dass
die deutschen Gewerkschaftsführer und die deutschen Sozialdemokraten die infamsten und größten Halunken, die in der Welt gelebt haben, sind.
Die Überzeugung, Sozialdemokraten seien Sozialfaschisten und damit die Hauptgegner der Kommunisten, zieht sich durch Ulbrichts Denken und Handeln. Immer folgt er in bedingungsloser Hörigkeit und sagenhafter Gewandtheit jeder Wolte der seit den frühen 20er Jahren durch Moskau vorgegebenen Parteilinie. Als kommunistischer Vollzeitfunktionär für die KPD und auch die Komintern arbeitet Ulbricht sprichwörtlich unermüdlich, zunächst in Sachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg.
Ulbricht war in seinem Element. Andere anleiten, Richtlinien vorgeben, die Basis auf die Parteilinie orientieren, Abweichungen davon bekämpfen. Ja, das war eine Organisationsfrage, sein ureigenes Feld. Seine fachliche Versiertheit sprachen ihm auch seine innerparteilichen Kontrahenten nicht ab. Beliebtheitswerte waren für die Sache der Revolution unerheblich.
Ein großes Verdienst von Kowalczuks Biografie ist es, den immensen Druck plastisch zu machen, den die Kommunisten auf die verachtete Weimarer Republik ausübten. Die Sozialdemokratie im Visier und nicht die Nationalsozialisten, die ihr Übriges taten, die Republik zu zerreiben. So blieb eine linke Einheitsfront gegen den Faschismus unmöglich. In der Emigration in Prag, Paris, in der Schweiz und endlich Moskau stieg Ulbricht langsam in der Hierarchie auf. Er wie seine Genossen rechneten täglich mit einem Generalstreik der deutschen Arbeiter gegen Hitler, versuchten jeder für sich, den allgegenwärtigen Trotzkismusverdacht der Geheimpolizei lieber auf den Genossen nebenan zu lenken. Der Autor zeichnet ein beklemmendes Bild des Terrors, der Paranoia, des Verrats im kommunistischen Arbeiterparadies der späten 30er Jahre.
Das Anzeigen war eine Pflicht. Wer ihr nicht nachkam, wurde selbst gesäubert. Die im Augenblick Verschonten waren schon allein wegen ihres Überlebens korrumpiert. Ihnen wurde vor Augen geführt, was jederzeit geschehen konnte, wenn sie sich nicht so verhielten, wie es von ihnen verlangt wurde. Und die meisten verhielten sich dann auch so. Dem Leninismus war genetisch eingeschrieben, zu zerstören, zu zersetzen. Terror bringt keine neue Gesellschaft hervor, aber er schüchtert ein.
Die Person Ulbrichts bleibt trotz der ausführlichen Quellenrecherche unscharf, da er schlichtweg nichts Persönliches nach außen dringen ließ, wirkliches Vertrauen nur zu seiner jeweiligen Ehefrau hatte. So zeigen die Briefe, die er an seine spätere dritte Frau, Lotte Kühn, schrieb, einen zärtlichen, romantischen, empfindsamen Walter, fern jeder Hölzernheit, die den Funktionär Ulbricht charakterisierte. Kowalczuks Buch umfasst 1000 Seiten und da erreicht der Autor auch erst das Jahr 1945. Das lässt richtigerweise Längen vermuten. Immer wieder wird der Leser in Verästelungen von ermüdenden ideologischen Debatten mitgenommen. Die detaillierte Gliederung jedoch gibt dem Leser, der eine spezifische historische Situation betrachten möchte, die Chance, schnell fündig zu werden. Die Verfolgung in Deutschland, der mörderische stalinistische Terror, Krankheiten und Zufälle führten dazu, dass Ende 1944 alles auf den dann 50 Jahre alten Walter Ulbricht zulief, als die Frage anstand, wer als Statthalter Stalins nach Deutschland gehen würde. Er hatte schon Jahre zuvor eine deutsche demokratische Republik entworfen, in der der Antifaschismus Staatsräson sein würde. Was in der kommunistischen Interpretation die Verfolgung von Bürgerlichen, Sozialdemokraten und Abweichlern von der leninistischen Lehre ausdrücklich einschloss. Die Verwirklichung darf der interessierte Leser im zweiten Teil der Biografie im kommenden Jahr erwarten.
Erwartungsfroh schaut Henry Bernhard also auf Teil 2 der Biografie Walter Ulbricht, der deutsche Kommunist, von Ilko Sascha Kowalczuk. Teil 1 ist gerade druckfrisch erhältlich, bei CH Beck verlegt, 1006 Seiten, 58 €.